Planet B.
Ideen für den Neuanfang.
Neuanfang.
Hier ist wieder Michael Seemann auf dem Testgelände für Utopien und heute habe ich mir eine Utopien-Test-Spezialistin eingeladen. Julia Kläuber ist bekannt dadurch, dass sie sich sehr, sehr intensiv in verschiedenen Bereichen damit auseinandergesetzt hat, wie man Technologie für zivilgesellschaftliche Zwecke einsetzen kann. Unter anderem hat sie in der Open Knowledge Foundation sehr lange gearbeitet. Sie hat dort den sogenannten Prototype Fund gegründet. Das ist so eine Art Geldquelle für zivilgesellschaftliche Open Source Projekte, den sie lange geleitet hat. Sie war jetzt Fellow bei der Mozilla Foundation, also dieser Unternehmung, die auch unter anderem den Open Source Browser Firefox hervorgebracht hat. Und sie ist immer noch damit beschäftigt, mit dieser Frage, wie kann man Technologie nutzbar machen für die Gesellschaft, statt nur den Profitinteressen der Unternehmen. Das Interessante an Julia ist natürlich, dass sie auf sehr, sehr breite Art und Weise eben mit diesen Fragen täglich konfrontiert ist, aber auch sehr, sehr viel darüber nachdenkt, welche strukturellen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Technologie gerechter und für die Gesellschaft besser gestaltet werden können. Und das war natürlich für mich der Anlass, so ein Problem zu lösen, das ich eigentlich dadurch beschreiben könnte, dass ich so ein bisschen meinen Glauben an die technologische Zukunft oder an eine frohe technologische Zukunft verloren habe, weswegen ich auch diesen Podcast mache. Und deswegen war auch mal die erste Frage, die ich an Julia gestellt habe: Stell dir vor, wie ich jetzt hier sozusagen völlig desillusioniert vor dem Mikrofon in mich zusammengesackt sitze und mit welchem Einsatz würdest du mir wieder Hoffnung geben? Aber bevor es losgeht, eine kurze Unterbrechung.
Werbung.
Habt ihr in der Schule auch das Buch Die Welle gelesen? Bei uns in der Klasse hat das damals ganz schön Diskussionen ausgelöst. In dem Roman geht es um ein Sozialexperiment, das Kinder in Gewalttäter verwandelt. Was das Buch so brisant macht, das Ganze basiert auf einem echten Experiment eines Geschichtslehrers in den USA, Ron Jones. 1967 war das. Und zu genau diesen Hintergründen gibt es nun eine TV-Doku. The Invisible Line, die Geschichte der Welle.
Surely would not do it again.
Im Mittelpunkt steht der frühere Lehrer Ron Jones und eine Reihe ehemaliger Schüler.
He looked at it as a one-day exercise, you know, that turned into a week of terror.
Die 45-minütige TV-Doku The Invisible Line, die Geschichte der Welle, könnt ihr am Donnerstag, den 19. Dezember um 20.45 Uhr sehen. Und zwar auf dem Pay-TV-Sender Crime and Investigation.
And in fact, I wish I had not done it, because I put a lot of people in danger.
Super einfache Frage für den Anfang.
Genau.
Nee, ich würde wahrscheinlich sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie du wahrscheinlich denkst. So. Weil wir stehen halt auf Dystopien und wir sehen halt Dinge gerne schwarz und wir lesen auch in den Nachrichten von vielen Dingen, die halt nicht so toll laufen, aber wir verpassen, glaube ich, ja, häufig das Positive in unserem Leben, in unserem Alltag.
Und es gibt positive Ideen, positive Entwicklungen, die du siehst?
Auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg gefahren, am Haus der Statistik vorbei und habe eben drüber nachgedacht, so, oh, aber was reden wir jetzt gleich? Und ich bin es halt total gewohnt, an diesem Haus vorbeizufahren, das ja seit über 10 Jahren eine Ruine ist. Ich glaube tatsächlich vor genau 10 Jahren sind da die letzten Büros ausgezogen. Und jetzt gibt's da aber neuen Schwung. Also es gibt eine Initiative aus der Stadt, aus unterschiedlichen Bürgerinitiativen, die sich zusammengeschlossen haben und da was entwickeln wollen. Einen neuen kulturellen Ort, einen Ort für Bildung, für integriertes Wohnen. Und solche Dinge übersieht man irgendwie schnell. Und vor kurzem haben die da ist so eine Kaffeetasse an der einen Wand, so eine Leuchtreklame und die haben die wieder beleuchtet und deswegen fällt mir das jetzt immer auf. Und da draußen sind Flaggen und ich muss darüber nachdenken. Also das war was jetzt direkt auf dem Weg mir ins Auge gesprungen ist, wo ich dachte so, ah ja.
Das ist total gut, dass du das erwähnst, weil ich will das mal so ein bisschen biografisch aus meiner Perspektive so aufarbeiten, das Thema. Also als ich so vor 12 Jahren mittlerweile nach Berlin gekommen bin, da war Berlin und das Internet sozusagen gleichzeitig so zwei Zukunftsräume, die für mich sich so eröffnet haben und mir ganz viel Imagination und Zukunft gegeben haben. Ne? Also so Berlin als die ja immer noch irgendwie ja, wilde, sich noch findende Stadt, die noch nicht so fertig war, wo alles noch irgendwie so offen und frei war. Gleichzeitig das Internet, das halt, ja, so damals gerade anfing mit diesen Web 2.0, wie man das nannte, offene Schnittstellen, dass Kommunikation plötzlich sozusagen Social Media wurde, dass eben plötzlich Medien sozial wurden und dass da ganz viele neue Möglichkeitsräume sich erschließen. Also dieses, mit diesem Spirit, so vor 10, 12 Jahren oder so, bin ich sozusagen nach Berlin gekommen. Das hat mich sehr, sehr lange so durch die Welt getragen. Und ich glaube, so wie mir geht es auch vielen anderen Leuten. Und irgendwie ist da so eine Desillusionierung reingetreten. Und vielleicht geht es dir dann nicht auch so?
Naja, teilweise schon. Also klar, wenn man sich die Mietpreise anguckt, wenn man umziehen will oder so, dann holt einen das schon ein. Ich habe jetzt irgendwie die Mutter von meinem Freund, die in Berlin aufgewachsen ist, gefragt, so, wie war denn das früher? Seid ihr da einfach umgezogen? Sie meinte so, ja, weil die haben halt auch häufig ihre Wohnung gewechselt und das war halt kein Problem. Und sowas bringt einen schon zum Nachdenken, ja. Andererseits, ich meine, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, du sitzt hier in einem Podcasting-Studio in Kreuzberg, kannst raut broadcasten in die Welt. Ich weiß nicht, ob du das, als du nach Berlin gezogen bist, auch schon gemacht hast oder mit so einer großen Zuhörerinnengruppe. Also genau, ich glaube, es ist halt wirklich so der Blickwinkel, aus dem man sich Dinge anguckt.
Ja, irgendwie nimmt man dann natürlich auch diese, sag ich mal, Vorteile, die das alles gebracht hat, ja irgendwie für gegeben. So, also als ob da, das ist sozusagen so, dass das Level Playing Field jetzt so sozusagen, das wird einfach eingepreist. Ja, also Dinge, die vor 10 Jahren noch total utopisch waren, sind jetzt heutzutage einfach gegeben und jetzt fangen wir an den Details rumzumeckern. Ist das auch so ein bisschen so das Problem?
Naja, es ist halt schon, kommt schon ein bisschen aus diesem höher, schneller, weiter. So, man will, dass es natürlich stetig irgendwie sich verbessert. Die Wohnung, in der man jetzt wohnt, ist vielleicht auch ganz geil, aber eigentlich müsste sie halt noch geiler sein. So, eigentlich müsste sie noch besser werden. So der Anspruch, so es muss doch schöner sein in ein paar Jahren, als es irgendwie gerade jetzt ist. Also auch, weil wir das, glaube ich, aus unserer Elterngeneration so ein Stück weit kennen. Meine Eltern waren die ersten, die in ihrer Familie studiert haben. Davor, meine Großmutter war Bäuerin. Also wenn man sich da anguckt, wie diese Kurve nach oben, steil nach oben ging, klar, also das wieder zu reproduzieren so und zu gucken, so, was ist denn da der nächste Schritt für einen selbst, ist schwierig, ja. Und dann halt auch konfrontiert zu sein mit der Realität, irgendwie Klimawandel kann nicht so weitergehen, wie es gerade geht. Und sich auch bewusst zu sein, so ein Stück weit, wenn man sich die Zukunft ausmalt, dann wahrscheinlich auch eine Zukunft, in der man so ein Stück weit zurücknehmen muss, zurückstecken muss. So, wie sieht es aus? Vielleicht beschäftigt man sich deswegen nicht so häufig mit irgendwie, wie sieht's morgen aus, weil man schon so im Hinterkopf ahnt, okay, da sind vielleicht unangenehme Dinge oder Einschränkungen, an die man jetzt nicht denkt.
Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, dass du das jetzt so ein bisschen über diese Imagination machst, weil ich glaube, dass die Imagination natürlich ganz, ganz entscheidend ist. Das heißt also, welche Geschichten wir darüber lesen. Und jetzt letztens hatten wir dieses Ereignis, dass Elon Musk, der Erfinder des Elektroautos, nein, das natürlich nicht, aber auf jeden Fall jemand, der Elektroautos sehr populär gemacht hat, jetzt dieses neue Modell vorgestellt hat, den sogenannten Cybertruck. Mhm. Und ich hatte irgendwie so eine ganz komische Assoziationskette dabei. Also dieses Ding, wenn man das schon mal gesehen hat in den Medien, das sieht halt total, ja, so retrofuturistisch, aber auf eine ganz spezielle Art retrofuturistisch aus. Nicht so auf so eine Jules Verne-Art retrofuturistisch, sondern eben, wie der Name das auch schon andeutet, so Cyberpunk-retrofuturistisch. Und Cyberpunk ist jetzt, sage ich mal, eine Zukunftserzählung oder eine Art von Zukunftserzählung, die sehr, sehr lange im Science-Fiction-Bereich sehr, sehr dominant war. Stammt eigentlich so ein bisschen aus den 80er Jahren. So die wichtigsten Autoren sind so Philip K. Dick oder William Gibson und andere Autoren. Und irgendwie war das halt so eine Zeit, also so die 80er, Anfang der 80er, als gerade so eine Wende der Erzählung stattgefunden hat. Also, und bis dahin gab es immer so eine Zukunftserzählung, die sehr, ich sag mal so sehr fordistisch war. Also, dass man hat irgendwie so die gegebenen Trends weitergedacht, irgendwie sozusagen, wir haben jetzt Autos, also haben wir später fliegende Autos, so, ja, irgendwie so. Und gleichzeitig gab es aber auch so eine Dystopie, die dann so ein bisschen durch IBM auch dargestellt wurde. Und wenn man sich daran erinnert, irgendwie als dann Apple mit seinem Macintosh um die Ecke kam, gab es diesen großen Werbespot, wo sie halt sagten, 1984 wird nicht wie 1984 bei George Orwell, sondern jetzt kommt sozusagen der Macintosh und die Computertechnologie wird halt auch zu einem Tool des Widerstands und der Gegenkultur und jetzt kommt sozusagen die Zivilgesellschaft und schlägt zurück. Und das, auch dieses Element nimmt irgendwie so dieser Cyberpunk auf und erzählt es halt immer so. Man hat eigentlich immer eine dystopische Erzählung von irgendwie global beherrschenden Konzernen und so Konzernbossen und dann gibt es immer sozusagen so ein bisschen diesen Hacker-Typen, der dann eben sozusagen gegen dieses System anarbeitet, mit den Möglichkeiten des technischen Systems gegen das System arbeitet und sich am Ende gegen den Bösen durchsetzt. Und das ist der Cyberpunk so als Figur. Und das Interessante daran ist jetzt aber, wenn man das sozusagen aus der heutigen Perspektive betrachtet, dann sind diese ganzen Leute, die jetzt sozusagen die großen Unternehmen, also diese wahrgewordenen Corporations haben, ne, von Facebook, Google und eben auch Elon Musk, ja, das sind eigentlich, die verstehen sich alle selber als Cyberpunk. Und wenn Elon Musk dann sozusagen dieses Auto hinstellt, diesen Cybertruck, dann fühlt er sich, glaube ich, oder denkt sich selber als den Cyberpunk. Dabei ist er eigentlich sozusagen dieser Corporate Overlord, der eigentlich sozusagen auf der anderen Seite der Cyberpunk-Erzählung total steht. Und irgendwie dieses Durcheinanderwirbeln dieser Perspektiven, die da sozusagen in dieser Zukunftserzählung kommen, die ist einerseits total verwirrend und interessant und ja, aber auch zeigt aber auch eigentlich, dass diese Form von Erzählung auch irgendwie vorbei ist, oder?
Ja, und dass uns die Ideen ausgegangen sind, oder? Also wenn wir da so in die Schublade der 80er greifen müssen, was Design und irgendwie Form und Ausstattung und Narrative angeht, dann fragt man sich halt schon so, ist es überhaupt noch eine Zukunft, die da vorgestellt wird, irgendeine Vision, oder ist es halt nur noch irgendwie Dystopie? Also Dystopie, die ja, ich meine, ich weiß nicht, als ich das gesehen habe, meine erste Assoziation war so ein Militärfahrzeug, das sich irgendwie vor Radarsystemen schützen will und halt diese ganz kantigen und glatten Oberflächen hat, diese Struktur. Und dann halt also so Dystopie auf so viele Arten und Weisen. Also selbst wenn man sich anguckt, okay, Tesla, Elektroautohersteller, aber dann packst du da irgendwie tonnenweise Masse auf so ein Elektrofahrwerk drauf. Das ist ja auch nichts mehr, was irgendwie so für die Zukunft und Green Energy spricht, sondern SUVs, also gerade auch in der Debatte, die es jetzt vor kurzem in Deutschland gab, sind ja diese Fahrzeuge, in die du dich reinsetzt, vor denen du dich schützt. So. Du als Reicher oder so, der dann irgendwie der Apokalypse oder so entgegenfährt und weiß ich nicht, wenn man sich Kalifornien, ich war da jetzt vor einem Monat, da gibt es ja im Herbst jetzt immer so eine neue Season, die Wildfire Season, und dann fährst du da in der Zukunft mit deinem irgendwie Cybertruck durchs Wildfire und du überlebst, aber so der Rest bleibt hinter dir. Und ich fand es auch, dass man so dieses Fenster, ich habe mir unendlich diesen Loop angeguckt, wo sie dieses Glas da eingeschlagen haben mit der Kugel, das dann ja doch kaputt gegangen ist. Und eigentlich ist es ja fast schon ein Feature, dass dieses Glas kaputt geht, weil stell dir vor, du bist in irgendeinem Verkehrsunfall und die kriegen dich dann nicht mal raus aus diesem Ding, weil du so abgekapselt bist,
oder? Das ist der richtige Tod für den libertären Cyberpunk. Das ist das Interessante. Also wenn man sich diese Zukunftsvision, aber auch sozusagen ihre positive Wendung so anschaut, des Cyberpunks, dann ist es ja eine extrem libertäre und auf so ein Heldennarrativ eines Individuums, das sich sozusagen da so herausstrickt, ist das ja so schon so zugesponnen. Und genauso wie du sagst, also der Cybertruck ist halt so sozusagen der individuelle Panzer des Individuums gegen die dystopisch gewordene Welt.
Ja, mich jetzt auch ein bisschen erinnert an, und das wieder so Wildfires in L.A., da hatten ja dann die Kardashians so ihre eigene Feuerwehreinheit irgendwie für sich engagiert, die dann so ihre Nachbarschaft irgendwie gerettet haben und der Rest war halt so dem Untergang irgendwie geweiht oder halt auch Ressourcen abgezogen haben, um halt so den eigenen Arsch zu retten. Und so ein bisschen an so ein Narrativ erinnert halt auch der Cybertruck, so wie komme ich irgendwie raus aus der Misere und kann davonfahren und überfahre vielleicht noch irgendwie 5 Leute auf dem Weg dahin.
Also es ist vielleicht gar nicht mal so, dass es jetzt nur, also ich meine, ich sag mal so, Science Fiction war schon immer sehr, sehr auch dominiert von Dystopien, ne? Also ich meine von 1984 mal, also oder Brave New World, das sind ja alles auch schon Dystopien, gesellschaftliche Dystopien, ausgestattet mit technologischen Mitteln. Das ist ja gar nicht neu, ne? Dass halt die Zukunft auch düster vorgestellt wird. Mhm. Was eigentlich das Problem ist, sozusagen so eine Krise der Imagination im Sinne von, dass es uns überhaupt schwerfällt, irgendwie eine Zukunft zu imaginieren. Ist es das vielleicht eher?
Ja, und dass wir halt diese Dystopien und dieses, wenn was gegen die Wand fährt, das ist halt so super faszinierend und spannend. Also ich war letzte Woche im Forum Bellevue, also im Bundespräsidenten, im Schloss Bellevue, genau, da hat der Bundespräsident so eine Reihe, wo es um die Zukunft geht. Und es war irgendwie der Titel, welche Zukunft, Fragezeichen, Rufzeichen oder so. Und dann auch noch ein bisschen was mit Demokratie. Und da war eine Kognitionswissenschaftlerin, die da auch drauf Bezug genommen hat und meinte so, naja, also Menschen, und das sind dann immer so die Stories, wo ich so ein bisschen hellhörig werde. Also die meinte so, na, wir haben halt alle noch so ein Steinzeithirn am Ende. Und dieses Steinzeithirn, so, das ist halt drauf ausgelegt, irgendwie so die Gefahren zu erkennen, relativ schnell. Und das prägt uns halt nach wie vor. Ich weiß nicht, ist natürlich, bei diesen Themen ist immer einfach zu pauschalisieren, so, aber das fand ich mal einen interessanten Ansatz. Und uns interessieren halt so dieses, was könnten wir verlieren, was kommt da auf uns zu, wir müssen uns irgendwie wappnen, deswegen finden wir die so faszinierend, diese Narrative, und verpassen eigentlich nicht nur, was Positives rund um uns passiert, sondern haben auch so eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit dadurch. Sieht irgendwie Hans Rosling auch zitiert, der da immer sich Statistiken angeguckt hat und wirklich tief in die Daten gegangen ist und dann Leute so einen Ignoranztest durchgeführt hat, wo er zum Beispiel Leute gefragt hat, so, naja, was glaubst du, ist gerade die Alphabetisierungsrate weltweit, sind es 40, 60 oder 80% der Menschen, ich glaube über 16 Jahre, die lesen können auf der Welt. Und ja, ich habe schon gesagt, das ist ein Ignoranztest. Also viele tendieren dann natürlich dazu zu sagen, ja, so 60% oder 40%, weil man halt, ja, die Fakten auch gar nicht so im Kopf hat, sondern so auf dieses Negative gepolt ist. Und tatsächlich sind es halt 87% der Menschen, die alphabetisiert sind. Also sich auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, so, wie sieht eigentlich die Realität aus und wie ist meine Wahrnehmung der Realität und was beeinflusst die Wahrnehmung der Realität?
Ich habe jetzt keine Statistik, das mit Daten zu untermauern, aber mein Eindruck manchmal ist auch, dass dieser Pessimismus auch gerade so in der heutigen Zeit ein ziemlich westliches Phänomen ist, also die westlichen Industriegesellschaften. Wenn man außerhalb von des Westens, wenn man in Asien oder auch in Afrika oder so etwas sich die Leute fragt, dann sind die wahnsinnig zukunftsfroh und glauben auch an eine sehr, sehr, also die machen natürlich auch eine andere Erfahrung. Wir haben jetzt sozusagen diesen Entwicklungsschub so nach dem Zweiten Weltkrieg ganz, ganz stark bis in die 70er, 80er Jahre gehabt. Und in anderen Ländern, da machen ja die Erfahrung, dass sozusagen sie selbst viel mehr Geld haben und viel mehr Möglichkeiten haben als ihre Eltern und auch wahrscheinlich die berechtigte Erwartung, dass ihre Kinder einmal noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Fortschritt haben als sie selbst. Also und in diesen Gesellschaften habe ich das Gefühl, dass dort sehr, sehr viel positiver in die Zukunft geschaut wird. Und vielleicht ist das ja auch ein ziemlich privilegierte oder sag ich mal, sich an die Privilegien gewöhnte Sichtweise dieser negativen Zukunftsidee.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe mal so ein, ich glaube, es war ein New Yorker Artikel gelesen über Ophelia Dahl, die irgendwie die Tochter von Roald Dahl, dem Kinderbuchautor, ist. Und die hat auch gesagt, so, ja, also eigentlich das Privilegierteste, das sie kennt, ist eigentlich pessimistisch in die Zukunft zu schauen, weil wenn du irgendwie nichts hast, und das nimmt jetzt nicht Bezug auf, was du gerade gesagt hast, mit Leuten, die sehr technikgläubig sind und da auf den Fortschritt warten, sondern sie arbeitet halt eher im globalen Süden, wo Leute halt teilweise abgehängt sind und nichts haben und die aber einen gewissen Optimismus, so beschreibt sie das zumindest, an den Tag legen. Weil, klar, wenn du dann in so einer Situation pessimistisch bist, so, was bleibt dir dann noch? Ja, also dann bist du ja wirklich allem ausgeliefert. Also dann musst du dich halt, genau, jeden Tag so aufs Neue zusammennehmen und zu hoffen, dass es besser wird und darauf hinarbeiten, dass es besser wird. Also ja, vielleicht geht es uns auch so ein bisschen zu gut, dass wir halt so in diesem Pessimismus, in diesen Dystopien schwelgen und uns denken so, oh, ja, weiß ich nicht, wann kommt mein Essen an zum irgendwie dystopischen Sci-Fi-Movie.
Aber zurück zu der Erzählung. Nach wie vor glaube ich aber, dass wir trotzdem immer zumindest eine Krise der Erzählung von positiver oder von überhaupt von Zukunft haben, weil die bisherigen Erzählungen halt einfach nicht mehr funktionieren. Das habe ich an diesem Cybertruck so gemerkt. Es ist wirklich, es gab diesen schönen Spruch, glaube ich, irgendwie Cybertruck ist die Zukunft für Trump-Wähler oder so, oder wie sich die Trump-Wähler die Zukunft vorstellen. Und man kann ja überhaupt diese ganzen Rechtsruck irgendwie so AfD und so weiter, die haben ja auch alle überhaupt keine Idee von Zukunft, sondern ihre Zukunft ist, wir wollen zurück in die Vergangenheit. Mhm. Und irgendwie ist das halt populärer, als überhaupt in der Gegenwart zu wohnen, für viele Leute, dass sie jetzt anfangen zu sagen, ich wähle die Vergangenheit. Also das heißt, ich glaube schon, dass es eben diese Krise der Erzählung gibt und dass es irgendwie halt so etwas wie das Cyberpunk-Movement geben muss, nur eben sozusagen aktualisiert mit einer neuen Erzählung, mit einer neuen Herangehensweise, mit einer... Und da frage ich mich halt, wie die aussehen könnte.
Also was mich halt auch immer frustriert hat, so zivilgesellschaftliche Organisationen zum Beispiel, die für bestimmte Rechte im Netz kämpfen, die halt auch dann, du kämpfst oft nicht für was, sondern gegen was. So die Narrative, ja, die werden dir von irgendjemandem aufgedrückt, Corporates entwickeln ein Produkt, du findest es nicht gut, du stemmst dich dann dagegen. Und hast halt wenig Zeit, wenig Ressourcen auch natürlich, dir Gedanken zu machen, so was sind denn narrative Erzählungen, Visionen, auf die du hinarbeiten willst. Also anstatt immer so bestimmten Erzählungen von anderen zu entgegnen, so selbst welche zu entwickeln. Und ich glaube, da brauchen wir halt viel mehr davon, weil es ist halt auch schwierig, Leute hinter einem Problem irgendwie zu versammeln. Also besser ist es, Leute hinter einer Vision, hinter einem Ziel, hinter einer Mission zu versammeln. Und sich da auch wirklich die Zeit rauszunehmen und zu überlegen, so naja, wie kommt man denn dahin, was sind denn Methoden, um Visionen zu entwickeln, um in die Zukunft zu denken, um es auszumalen auch, wie das aussehen könnte. Und dann nicht nur Utopien zu entwickeln, sondern vielleicht auch eigene Dystopien, ja. Dystopien, die dir halt nicht irgendwie aus Hollywood vorgegeben werden, weil sie sich gut verkaufen, sondern sich halt mal angucken, so, eine Minderheit in der Gesellschaft. Wie sieht denn für die eine Dystopie aus? Also oft ist es ja so, dass diese Mainstream-Narrative, die kommen halt aus einer bestimmten Ecke, die sprechen eine bestimmte Gruppe an und ganz viele Erzählungen fallen hinten runter.
Das heißt, du würdest gar nicht ansetzen, jetzt sag ich mal jetzt das neue Narrativ sozusagen zu machen, sondern zu fragen, wie organisieren wir Leute, die neue Narrative denken können, oder wie können wir... Genau, also wie können wir das Denken über Zukunft vielleicht organisieren? Kann man das so sagen?
Ja, oder also ich war jetzt auch auf der Klimademo und man sieht da ja auch diese ganzen Schilder gegen Kohle, gegen, ne? Und dann überlegt man sich so, was wäre denn, wenn wir es hinkriegen? Wie würde denn diese Zukunft aussehen? Also was sind denn die Bilder dafür? Wie geht's uns da? Wie fühlt sich das an? Und es ist schon klar, dass man am Anfang auch mal dieses so dagegen und um überhaupt an den Punkt zu kommen, an dem man sich das ausmalen kann. Aber irgendwie habe ich noch kein Bild im Kopf. Also ich denke mir immer, wenn ich dann so auf der Demo stehe, ja, also werde ich dann irgendwann mal meinen Kindern oder irgendwie Leuten in der Zukunft erzählen, so, ja, ich war auf dieser Demo, aber es hat irgendwie nichts gebracht oder also und wir sind dem trotzdem nicht näher gekommen oder so. Also mir fehlen auch die Erzählungen, so mir fehlt auch die Vorstellungskraft, so, wie sieht's denn aus in 30 Jahren, wenn wir es hinbekommen haben, so, what would winning look like? Und das malt man sich oder stellt man sich viel zu selten aus, weil man damit beschäftigt ist, so, ja, wie wäre denn der schlimmstmögliche Ausgang? Wie sieht Verlieren aus? Aber sich wirklich mal so damit zu beschäftigen, ja, wenn wir das schaffen, was dann?
Ja, also ich glaube, ich habe auch mal versucht, im Rahmen eines Projekts wollte ich mal so eine Zukunftsvision aufschreiben, so eine positive Zukunftsvision, nicht eine Dystopie, sondern eine Utopie. Und ich habe gemerkt, dass es echt wahnsinnig viel schwieriger ist, eine Utopie zu schreiben. Ich bin aber nicht so richtig drauf gekommen, warum. Ja, also eine Dystopie, ja klar, kann man irgendwie eine technologische Entwicklung nehmen und die kann man in die Zukunft weiter fortschreiben und dann kann man sagen, okay, da sind die Potenziale, wie man sie, wie zum Beispiel eine Macht sie benutzen kann, um Leute zu unterdrücken. Ja, das ist irgendwie relativ einfach. Aber wie kann man eine Technologie zum Beispiel benutzen, um Gutes zu tun, um die Welt zu verbessern? Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Auch dort tun sich Möglichkeitsräume auf. Aber wenn man das dann versucht, in eine kongruente Erzählung zu bringen Und das hat Sina Kamala Kaufmann mal an einem Podium mal so schön gesagt. Dann endet man sofort immer in so einem totalitären System. Also eine Utopie, die sich sozusagen an einem Aspekt einer Technologie oder so etwas festmacht, ja, die wird immer sofort totalitär, weil du sozusagen diesen Aspekt so in den Vordergrund stellst, ja, also keine Ahnung, nimm sowas wie den Science-Fiction-Replikator bei Star Wars. Und Star Wars ist ja so eine von den wenigen gesellschaftlichen Utopien in der Science-Fiction-Welt, die so einigermaßen bekannt sind. Und das ist dieser Replikator, man sagt dem einfach irgendwas und dann, und man will jetzt einen Tee haben oder man will jetzt, keine Ahnung, Stofftier haben, und dann wird das einfach so aus dem Nichts generiert, ja. Und selbst wenn man so etwas Positives nimmt, so, ja, dann fällt es super leicht, dort irgendwie eine Dystopie draus zu machen. Und eine Utopie, die jetzt sozusagen diesen Replikator so allgegenwärtig hinstellt, der würde dann sozusagen, dann würdest du eine Gesellschaft bauen, die total auf diesen Replikator abhängig ist. Ja? Und das ist ja schon wieder eine Dystopie eigentlich. Ich habe mir überlegt, dass die tatsächlich existierenden Dystopien, also wie Nationalsozialismus und Teile des Stalinismus oder so etwas, die sind ja alle eigentlich sozusagen auch als Utopien gestartet. Ja. Und dass Utopien eigentlich immer ganz schnell in so Dystopien umschlagen können. Und dass eigentlich Dystopien oft real werden, aber dann gar nicht so schlimm, wie sie beschrieben wurden.
Der Mensch kann fliegen. Geil, am Ende sitzt du irgendwie in so einem kleinen eingezwängten Sitz und kriegst irgendwie so vorgepacktes Essen. So, du fliegst, aber es ist halt auch nicht so geil, wie irgendwie fliegen, mal irgendwie, wie man sich das ausgemalt hat. Aber ja, ich glaube, also jede Dystopie hat so eine Utopie irgendwie inne oder kann schnell umschwenken und andersrum. Die Frage ist halt, wer guckt sich die aus welchem Winkel an und für wen ist es die Utopie und für wen ist es die Dystopie? Und werden die Leute dann auch gleich stark gehört oder übersieht man das, was für einen als Utopie erscheint, für den anderen irgendwie für den nächsten eine Dystopie ist, ist halt auch so eine Frage, worüber ich gerade nochmal nachdenken muss, denn ich will uns gar nicht zu weit abbringen. Aber angenommen, man hat dann diese Bilder so. Angenommen, man schafft es, jetzt zum Beispiel für den Klimawandel so ein positives Zukunftsbild zu entwerfen. Es kann auch total die Chance sein, Menschen wieder zusammenzubringen. So egal, wie unterschiedlich so sie das hier und jetzt betrachten und welche Meinungen sie Sachverhalten gerade haben, das zu überspringen und so einen neuen Punkt zu finden, auf den man sich fokussieren kann, über den man diskutiert, über den man fantasiert und da
Punkt in der Zukunft.
Punkt in der Zukunft, genau. Und da auch wirklich dann vielleicht nochmal Dinge zu überbrücken, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen und sich auf was zu, genau, durch dieses eben, wir denken gemeinsam über eine Zukunft nach, so das Hier und Jetzt ein bisschen außer Acht zu lassen oder was zu lernen auch fürs Hier und Jetzt draus. Drüber musste ich gerade nachdenken.
Ich habe noch einen anderen Aspekt, der mir noch einfällt, wenn du jetzt von Klimawandel sprichst. Mhm. Ich frage mich manchmal, ob wir auch manchmal sozusagen Erzählungen haben, denen wir glauben, ohne dass wir sie wirklich als Erzählungen verstanden haben. Eine davon ist ja sicherlich auch das Wachstum, ne? Also dieses Wirtschaftswachstum oder vielleicht insgesamt der Neoliberalismus, der sozusagen so als Erzählung unterschwellig, gar nicht so als konkrete Zukunftserzählung. Es gab ja niemand, der jetzt irgendwie sozusagen so den Neoliberalismus als eine, sag ich mal, erstrebenswerte Utopie, utopische Erzählung mal in den Raum gestellt hat. Aber alleine dieses Narrativ, dass morgen mehr da ist als heute und übermorgen mehr da ist als gestern sozusagen. Also dass dieses Wachstum ist ja sozusagen inhärent schon eine Erzählung, dass immer mehr sein wird, ja. Ohne jetzt wirklich sozusagen eine klassische narrative Erzählung ist, aber so eine Erzählung. Und wenn man jetzt den Klimawandel als Erzählung ernst nimmt, dann führt er ja doch in eine Welt, in der so ein paar Implikationen unterwegs sind, die eben diesem Narrativ widersprechen. Also die in diesem Narrativ, dass es mehr wird immer, ja, gibt es sozusagen diese Idee des Win-Win. Wenn ich etwas dazu bekomme, heißt es nicht, dass du etwas verlierst, sondern auch du kannst etwas dazu gewonnen. Wir können beide gleichzeitig gewinnen. Das ist möglich in einem System, das sozusagen wächst, ja. In einem System, das eben, wo wir jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Wachstum negiert haben, ne, wie das vielleicht in dem sozusagen Zukunftsszenario, das den Klimawandel impliziert, da wird alles mal zum Nullsummenspiel. Das heißt also, alles, was ich gewinne, dazu bekomme, muss von dir abgezogen werden oder von irgendjemand abgezogen werden. Das heißt also mit anderen Worten, und daraus dann eine positive Zukunftsvision zu machen, das ist echt schwierig, oder?
Naja, also was halt so ein Twist sein könnte, ist immer dieses Human-Centric, der Mensch steht im Mittelpunkt, ist ja so fast die neue Religion, auch wenn man Design anguckt, es geht halt immer nur drum, so wie kann der Mensch ein besseres Leben für sich haben. Aber vielleicht muss man die Erzählungen halt erweitern und sich wirklich nochmal angucken, so, hey, andere Spezies, Lebewesen um uns herum, wie ging's denen in den letzten 100 Jahren so? Ist für die auch alles besser geworden? Also kann man eigentlich klar beantworten mit Nein, wenn man sich anguckt, wie viele Lebewesen ausgestorben sind, ne? Also wer ist irgendwie, wen hatten wir vielleicht nicht auf dem Radar, auch was andere Lebewesen anging? Genau. Und wie haben die das vielleicht schon viel früher mitbekommen, dass da irgendwas in Schieflage ist, massiv? Ja. Aber dadurch, dass wir halt immer so fokussiert sind so auf unsere eigene Spezies, die ja die intelligenteste überhaupt ist und uns da reingeritten hat in das Ganze, verpassen wir, glaube ich, auch viel. Und vielleicht sind das auch so Möglichkeiten für neue Erzählungen, indem man sich frei macht von, wer ist man selbst, wo steht man selbst gerade und so ein bisschen fantasievoller rangeht an Stories, an Erzählungen.
Und das ist sehr spannend, weil ich meine, dieser blinde Fleck, nenne ich es mal, ja, der ist natürlich im Kapitalismus auch schon immer drin gewesen. Ne? Also so, wenn man den Kapitalismus so auch so ein bisschen im Kolonialismus verortet, dann war natürlich auch immer die Wachstumserzählung eine unter ganz konkretem Ausschluss von bestimmten Leuten, die eben kein Wachstum, sondern eben eine sozusagen eine Degradierung erfahren haben, sozusagen dieser Extraktivismus in den Kolonien und so weiter. Sehr, sehr spannend, ja, natürlich. Und das heißt also mit anderen Worten, wenn wir über Zukunft reden und uns Zukunft imaginieren müssen, müssen wir viel mehr Dinge auf dem Schirm haben, müssen wir viel mehr integrativer denken, mehr Dinge mit in, es gibt dieses Bild von Bruno Latour des Parlaments der Dinge, ne? Also wo wir sozusagen so eine allgemeine, wo wir halt auch Dingen eine Agency geben müssen, die sie nicht selbst formulieren können, die wie zum Beispiel die Lebewesen, die Biodiversität oder der Erde und solche Geschichten.
Ja, und halt auch eigentlich viel mehr Menschen, ja? Ich meine, wer überlegt sich denn jetzt irgendwie gerade unsere Zukunftsnarrative oder hat überhaupt die Zeit, sich irgendwie hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, so wie soll das morgen aussehen? Also wenn man irgendwie von Tag zu Tag irgendwie hasselt und sich so eine Miete in der Stadt leisten können muss, so, dann bleibt da auch eigentlich nicht mehr viel Zeit für, oh, ich mache mir jetzt mal Gedanken, wie so meine Zukunft aussehen könnte, sondern dann ist es halt wirklich so von einem Tag auf den anderen. Und genau so ist halt auch dieses Beispiel mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ist teilweise auch so von einem Tag auf den anderen halt irgendwie gucken, dass man den Kampf nicht so vollkommen verliert gegen digitale Rechte oder so beispielsweise. Also was braucht's? Vielleicht auch als Grundlage, dass man sich da besser drüber Gedanken machen kann. So, muss man 40 Stunden die Woche arbeiten? Braucht man vielleicht einfach mehr Freizeit, Zeit, nichts zu tun und wirklich auch in so eine Denke reinzukommen, sich mit dem Morgen zu befassen und auch welche Rolle man selbst spielt? Also ich glaube, da sind so ganz viele Aspekte, die man damit einbeziehen muss, die man halt momentan nicht sieht. Momentan ist es halt so, Wissenschaft arbeitet an neuen Entwicklungen, dann Technologiefirmen machen sich natürlich Gedanken, welche Produkte oder was wird in der Zukunft gebraucht. Aber ich merke es an mir selbst so, ich habe auch kaum Zeit, mir irgendwie jetzt auszumalen, so, oh, so hätte ich es gern in 20 Jahren.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den wir schon mit dem Cybertruck so angesprochen haben, dass halt diese Unternehmen, die fragen sich ja nicht, was wird in Zukunft gebraucht, sondern was können wir in Zukunft verkaufen und entwickeln dann plötzlich eine Zukunft, die im Endeffekt keiner braucht. Ja, keine Ahnung, ihre eigene Jugendidee von Zukunft, die halt einfach schon längst outdated ist. Genau, also das heißt, und da sind wir wieder zurück zu der Frage nach Prozessen, also wie kann man so eine integrative Form von Zukunftsentwicklung finden. Und du bist ja nun auch viel unterwegs in genau diesem Bereich, beschäftigst dich mit Civil Tech, wie man das so schön sagt. Ja, hast diverse Dinge geleitet, wie zum Beispiel den Prototype Fund, wo es genau darum geht, sich technologische Zukunft zu imaginieren und sie dann entsprechend zu fördern aus der Zivilgesellschaft, mit Leuten, die eben nicht ein Unternehmen gleich am Start haben. Und da würde mich jetzt von dir interessieren, was hast du da so von konkret für Projekte schon gesehen, die dir in dieser Hinsicht Hoffnung machen?
Ja, bevor ich zu den Projekten komme, vielleicht noch, da geht es halt auch drum, sich Raum zu schaffen. Ja? Also auch beim Prototype Fund so, wie kannst du über Gelder eines Ministeriums dir Zeit erkaufen, um an Dingen zu arbeiten, an denen du ansonsten immer nur in der Freizeit rumwerkelst. Also so ist auch dieses Programm so ein Stück weit entstanden. So, es gibt Leute, die haben Bock, neue Dinge für ihre Nachbarschaften, Städte, für die Gesellschaft zu entwickeln, die Non-Profit sind, die sich nicht zuerst mal um ein Produkt Gedanken machen, sondern wirklich rausfinden, so was ist so ein Problem, das dem zugrunde liegt und wie sieht so ein System aus. Und dann halt auch die Frage, genau, was braucht man? Zeit, Geld, andere Leute, die einen inspirieren, natürlich auch Öffentlichkeit, dass man irgendwie seine Ideen vorstellen kann. Und so ist halt auch das Programm entstanden und halt auch viele Fragezeichen im Kopf, so wie kann man das irgendwie weiterdenken und weitermachen. Aber du hast nach Projekten gefragt, so ein Projekt, das ich ganz spannend fand war und vielleicht auch erstmal relativ simpel klingt, war von so einem Dreier-Frauenteam, die einfach mal so einen Open-Source Menstrual Cycle Tracker gebaut haben. Und
kannst du das mal auf Deutsch sagen?
Ja, genau, so ein Menstruationstracker, so eine App, die ganz viele Menschen, die menstruieren, verwenden und die halt wirklich häufig im grauenhaftesten pinken irgendwie Blümchen-Design daherkommen. Also wie kann man diese Tools inklusiver denken? Wie kann man die ohne Geschlechter, Klischees denken? Wie werden nicht nur Frauen angesprochen, sondern einfach alle Leute, die menstruieren oder die so ein Tool verwenden wollen? Und da so ein bisschen auch, ja, neu in die Zukunft zu denken, zu überlegen, was gibt's da für Zielgruppen und was sind deren Bedürfnisse, die halt überhaupt nicht abgedeckt werden vom Mainstream gerade. Wir hatten auch, oder Infrastruktur für bargeldlose Zahlungen, Gnutala ist so ein Projekt, wo man sich ja auch, also wenn man Freunden Geld überweist und das irgendwie schnell und ohne dabei irgendwie überwacht zu werden machen will, so mit was macht man das? Also PayPal, ja, wahrscheinlich nicht, nachdem man weiß, mit wie vielen Unternehmen die ihre Daten teilen. Die ganzen Kreditkarten fallen auch irgendwie raus. Und die überlegen sich halt, wie kann so eine Infrastruktur für bargeldlose Zahlungen aussehen, in der man halt nicht getrackt wird, in der man aber schon insoweit konform ist, dass irgendwie der Staat sehen kann, was an Geld eingeht bei mir. Aber dann halt nicht
gibt es ja ganz viele regulatorische Gesetze auch, ne, was so Geldwäscheverhinderung und sowas angeht. Ne?
Genau. Oder halt auch Co-Budget, ein Tool, das einem hilft, gemeinsam kollaborativ Finanzen zu verwalten. Also die Projekte klingen so auf den ersten Blick jetzt gar nicht so, wow, das ist genau irgendwie so die eine Vision für die Zukunft, aber es ist halt sind so Puzzlestücke, die man braucht, um halt in so eine positivere Zukunft ohne Überwachung mit mehr Souveränität zu gelangen. Es gibt auch viel zu, wie kann man Verschlüsselung einfacher machen, wie kann man Mailinglisten einfacher verschlüsseln, wie können Menschen besser Bescheid wissen über Umweltverschmutzung, wie kann man selbst auch Daten sammeln, was Umweltverschmutzung angeht und mit Städten teilen und so weiter. Also da gibt es, ich scroll mich immer durch diese 180 Projekte sind es mittlerweile. Ja, und bin fasziniert davon, wie viel Ideen und wie viel Lust das macht, sich die durchzulesen und auch sich die Geschichten von den Leuten anzuhören, die die entwickeln und warum sie die entwickeln und warum sie die nicht als closed source, sondern offen für alle entwickeln und frei zur Verfügung stellen.
Also so Open Source, Verschlüsselung und das Nicht-Tracken von User-Aktionen, die stehen schon so ein bisschen im Zentrum einer, sag ich mal, technologisch optimistischen Zukunftsvision bei dir?
Naja, also die Frage ist halt, was braucht man als Grundlage, um als Mensch möglichst frei sein zu können, die Freiheit zu haben, Entscheidungen zu treffen, nicht manipuliert zu werden, nicht diskriminiert zu werden, also Und da spielen dann halt solche Technologien schon eine Rolle, einfach mal als Basisinfrastruktur, die einem diese Freiheiten ermöglichen. Deswegen fördern wir halt auch Infrastrukturprojekte, die sich jetzt nicht so spannend und sexy kommunizieren lassen, aber die halt total wichtig sind, wenn man über Systeme, über Überwachung nachdenkt.
Aber was ich jetzt eigentlich aus dem ersten Teil unseres Gesprächs so ein bisschen mitgenommen habe, war ja tatsächlich die Frage, wie wir den Diskurs um Zukunft und Zukunftstechnologien organisieren können. Und das waren jetzt aber alles so Beispiele von konkreten, ja, Technologien, die das Individuum dann irgendwie einsetzen kann, um zum Beispiel seine Freiheit zu vergrößern oder unabhängiger zu werden. Kennst du nicht auch Projekte, in denen genau das eine Rolle spielt, eben so einen inklusiveren Ansatz zu finden, vielleicht auch neuere Formen von Kollaboration auszuprobieren, eine andere Formen von Zukünfte auszuprobieren, solche Sachen?
Ich glaube schon auch, dass teilweise, also vielleicht habe ich jetzt auch nicht die richtigen Projekte genannt, aber ich glaube schon auch, dass teilweise, das sind halt alles überschaubare, kleinere Projekte beim Prototype Fund, aber dass die das durchaus ermöglichen. Also so, wie bringt man Communities zusammen, wie schafft man da Austausch, wie schafft man es, Informationen zugänglich zu machen, was ja auch oft eine wichtige Grundlage ist. Und dann halt eben von diesem Punkt weiterzuspinnen und weiterzubauen. Ich meine, natürlich gibt es da nochmal visionärere Projekte, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel von Douglas Engelbart gelesen. Das war so ein früher Internetpionier aus den 60ern, glaube ich, der auch unter anderem die Computermaus, wie wir sie kannten, ich meine, verwendet heute ja auch kaum noch jemand, wie wir sie kannten, erfunden hat. Und der hat sich halt, und auch teilweise ein bisschen frustrierend, so, der hat sich halt schon sehr früh damit beschäftigt, Technologie, wie kann die dem Menschen dienen? Wie kann Technologie uns so zusammenbringen, so zusammenschalten, Wissen so zugänglich machen, dass wir halt diese richtig großen Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimaschutz, Klimakrise, bewältigen können oder auch Hungersnöte, von denen spricht er. Und der hat sich damals halt wirklich viele Gedanken gemacht um darum, dass es halt vielleicht nicht aus so einer Continuous Innovation herausspringen wird, aus so einer Innovation, die halt stetig überlegt, so, wie kann man was man hat, verbessern, sondern man muss halt vielleicht wirklich mal eine Abzweigung finden und kreativer drüber nachdenken, was bringt uns zusammen. Und selbst wenn man jetzt so Reden von ihm aus dem Jahr 2002 liest, denkt man sich so, Mensch, der hatte halt diese ganzen Vorstellungen schon, die wir noch immer nicht, wo wir schon noch immer so weit davon entfernt sind, die noch immer super visionär klingen. Ein Beispiel habe ich mal vor 2 Jahren besucht, das so ein bisschen aufbaut auf seine Ideen, also die Idee, wie kann Technologie unsere Kreativität befördern, wie kann Technologie unsere Fähigkeiten als Menschen verbessern. Die ja so ein bisschen abseits ist von diesem, wie kann Technologie uns einfach nur effizienter machen und schneller, sondern auch wirklich, wo es stark um Kreativität geht und ums Zusammenbringen, ums Überbrücken von Dingen, die uns eigentlich auseinandertreiben, Unterschieden. Und ein Projekt, das ich mir damals angeguckt habe, von dem ich auch schon häufig erzählt habe, war ein Projekt namens Dynamic Land. Das versteht sich so, also ist einfach ein Ort in Oakland, Kalifornien. Muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Hackerspace, aber irgendwie auch nicht, weil es ist wie so ein Wohnzimmer, in das man reinläuft. Und in diesem Wohnzimmer treffen sich so unterschiedliche Gruppen aus der Community, die da Abende durchführen, die da eingeladen werden. Da gibt's auch eine Küche. Und dann stellt man sich da an diese Küche und plötzlich sieht man ganz viele Blätter rumliegen und Animationen auf den Blättern. Das heißt, die Technik, die ist in der Decke verbaut und hat quasi keine Interfaces. Also man hat nicht ein iPad oder irgendein Telefon, in das man reinguckt, was man verstehen muss, was einen erstmal abhält davon, mit jemandem, der einem gegenübersteht, zu kommunizieren und was einen vielleicht auch erstmal abhält, wenn man denkt, so, wow, ich verstehe dieses Interface eh nicht, sondern es ist sehr experimentell. Also man steht da, man hat den ganzen Programmiercode auf Zetteln ausgedruckt und je nachdem, was man abdeckt oder was man aufdeckt, bewegen sich dann bestimmte Animationen. Das heißt, man kann sich beispielsweise unterschiedliche Datenvisualisierungen angucken. Man kann aber auch Spiele programmieren, sich überlegen, wie Partikel eine Farbe ändern. Also es ist eine sehr experimentelle Herangehensweise und verspielte Herangehensweise, die es vielen Menschen ermöglichen soll, ein Medium zu nutzen, ohne dass man, und sich da reinzufuchsen und es durch Experimentieren zu verstehen, ohne dass man erstmal ein Programmierstudium abgeschlossen haben muss. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie verständlich vermitteln konnte gerade, aber es ist sehr,
hört sich sehr spannend,
sehr flashig. Man muss sich eigentlich Videos davon angucken. Und die Idee ist halt auch so dieses, wie stellt man nicht die Technologie ins Zentrum, sondern Bedürfnisse von Communities, von Menschen, die zusammenkommen wollen, die irgendwas diskutieren wollen, was vielleicht gerade in Planung ist oder gebaut wird, die sich vielleicht angucken wollen, wie verschmutzt die Umwelt um sie herum gerade ist oder was sie dagegen tun können. Und dann, wie gibt man ihnen Tools an die Hand, die sie selbst gestalten können, die offen sind, also das ist auch Open Source und frei verfügbar. Und die sie selbst weiterentwickeln können auch.
Ja, die Extinction Rebellion haben ja in gewisser Hinsicht viele neue Ansätze so gehabt in ihrer Art des Protestorganisierens. Und eine davon war sehr, sehr spannend. Sie hatten sozusagen im Vorab, also diese große Aktion in Berlin blockieren oder so, wie hieß die, hatten sie halt so vorab so eine Webseite, wo man sich so registrieren konnte. Mhm. Und das war eigentlich aber wirklich halt so eine interessante Datenbank. Man musste wirklich alle möglichen Dinge über sich reinschreiben oder man konnte dort alle möglichen Dinge über sich reinschreiben, unter anderem welche Fähigkeiten man hat, welche Ressourcen man zur Verfügung stellen kann und so weiter und so fort. Und dann war die Idee, ich weiß nicht, wie gut das oder schlecht das funktioniert hat, aber dann sozusagen im Hintergrund für die Organisatoren, im Hintergrund sozusagen so eine Datenbank zu haben, zu sehen, okay, wir haben so und so viel Schlafsäcke, wir haben so und so viel Schlafmöglichkeiten für anreisende Aktivisten, wir haben Leute, die irgendwie Anwälte sind, wir haben Leute, die vielleicht irgendwie medizinische Erfahrung haben oder so etwas und die dann halt entsprechend über die einzelnen Point of Interest, also so sozusagen die Blockaden Sachen sozusagen zu verteilen. Gab es natürlich auch große Kritik darüber, ne, weil natürlich erstmal eine ganze Menge persönliche Daten gesammelt wurden, wo man zwar nicht seinen Namen dazu eingegeben hat, aber dann ja doch irgendwie pseudonymisiert, dann doch irgendwie rückführbar sind im Zweifelsfall. Aber das fand ich irgendwie interessant, auch weil sie eben nicht irgendwie eine bestehende Infrastruktur genutzt haben. Sie haben nicht irgendwie das über Facebook gemacht oder WhatsApp oder sowas, sondern sie haben halt da wirklich sozusagen ihre eigene Infrastruktur für hingestellt. Mhm. Was ist das vielleicht die Zukunft so ein bisschen auch? Also jetzt in diesem Protestbereich, aber auch in, sag ich mal, Community Organizer, das muss ja nicht immer nur Protest sein, das kann ja auch beispielsweise sein, wir gestalten unseren Stadtteil um oder so.
Dass jeder sein eigenes baut, oder was meinst du?
Zum Beispiel, ja.
Ja, also die Frage ist vielleicht auch gar nicht so, klar, ich finde es gut, wenn jeder sein eigenes baut, aber wie kann jeder sein eigenes bauen? Wie kann man schon so Infrastruktur ready haben, auf die man aufsetzt, damit jeder richtig gut irgendwie Innovation betreiben kann? Und so ist ja auch so ein bisschen der Gedanke bei Open-Source-Infrastruktur. Also, oder auch, warum können so Unternehmen wie Apple, Google und so weiter so schnell Innovation vorantreiben? Weil sie natürlich ihren Tech-Stack haben, weil sie die Infrastruktur haben, auf die du einfach schnell neue Anwendungen aufbauen kannst. Also, das ist auch eine Frage, die mich umtreibt. So, was brauchen wir an technischer Infrastruktur, um halt neue Entwicklungen vorantreiben zu können, beziehungsweise Innovation zu ermöglichen von Einzelnen? Also so ein System, ich weiß nicht, haben ja auch die Grünen jetzt diskutiert, so ein Social Network für Europa, das halt unabhängig ist, so ein Facebook für Europa oder so. Die Frage ist halt, genau, was, also so spannende Idee, aber auf welche Infrastruktur baust du das auf? Ne? Also verwendest du dann Amazon Web Services oder hast du da irgendwie eine andere Infrastruktur, die halt auch ähnlichen Ideen und Idealen folgt? Also gerade so ein System, wie organisieren sich Gruppen, ja, wäre zu überlegen, braucht es dann nicht so einen Baukasten an Infrastruktur, damit Leute halt sowas schnell aufsetzen können? Und gibt es vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Aber sich da zu überlegen, was sind so die paar Elemente, die man immer wieder braucht und die halt auch dann so zu entwerfen, dass sie natürlich datenschutzkonform und so weiter sind. Also dass nicht jedem dann vielleicht auch die gleichen Fehler passieren.
Ich war tatsächlich auch, ich gehörte eher zu den Leuten, die so ein bisschen genervt waren von diesem Vorschlag von den Grünen. Aber ich finde den, was du vorher sagtest mit diesem Tech-Stack sehr, sehr spannend, weil, also um das vielleicht für die Hörer ein bisschen klarer zu machen, also Tech-Stack, also Technologiestapel kann man sagen, ja. Also welche Basistechnologien braucht es, um für Leute relativ einfach, also je komplexer die Basistechnologien sind, die sozusagen verfügbar sind, desto schneller kommt man zu Ergebnissen, um konkrete Anwendungen zu machen. Ne? Und die großen Technologieunternehmen wie Facebook, Google und so weiter und so fort, die haben halt eben, die sind halt ganz stark darin, halt so einen großen Stapel an Basistechnologie vorhanden zu haben, mit dem sie sehr, sehr schnell zu konkreten Produkten kommen. Und der Zivilgesellschaft fehlt so etwas komplett. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken bei dir.
Und mir ist gerade noch was dazu eingefallen, weil also es gibt so ein, es gab so ein EU-Projekt namens Decode, wo die Stadt Barcelona und Amsterdam beispielsweise mitgemacht hat, wo es und auch viele kleinere SMEs und auch Thinktanks, wo es genau darum ging, so was für eine Infrastruktur braucht, was für eine digitale Infrastruktur braucht zum Beispiel so eine Stadtregierung, was brauchen Bürger. Und die haben eine Plattform entwickelt, die heißt Decidim. Die wird in Barcelona genutzt für Partizipationsvorhaben. Und diese Plattform hat so hat ganz unterschiedliche Tools. Und eins davon ist halt auch ein Tool, mit dem man Offline-Meetings organisieren kann. Das heißt, es ist so eine Technologie, die Open Source entwickelt wurde von, ich glaube, einem Konsortium von mittlerweile 40 Organisationen, Unternehmen, Individuen, aber auch der Stadt, die, wenn man das vernutzt und wenn man das benutzt, dann unterschreibt man auch so ein Social Contract, dass es inklusiv verwendet werden muss, also dass man Barrieren abbauen muss, dass man, dass es immer offen bleiben muss, dass es diskriminierungsfrei ist, dass es eben datenschutzkonform eingesetzt wird. Also das wäre was, wenn man jetzt, also Extinction Rebellion hätte sich das einfach nehmen können. Also da hätte man nichts neu programmieren, entwickeln müssen. Vielleicht nochmal ein Feature da dran flanschen, aber ja, das ist halt auch so die Idee dahinter gewesen, hinter diesem Decidim. Lohnt sich auch, sich das mal anzugucken. Also Partizipation, die auch wirklich politisch gewollt ist und wo auch wo nachverfolgt werden kann, so wo mein Vorschlag, wozu hat der geführt, ist der verloren gegangen auf dem Weg oder ist der irgendwie vielleicht mit in Gesetz gekommen und so weiter. Also schon wirklich cooles Projekt, sollte man sich angucken.
Ich finde, nochmal um diesen Stapel nochmal zurückzukommen, das ist ja sehr abstrakt, aber ich bin ja auch zum Beispiel der Meinung, dass der Staat mehr Geld, wenn es in seine eigene IT steckt, halt auch in Open Source stecken soll. Mhm. Alleine schon deswegen, weil alleine dadurch sozusagen so eine Form von staatlicher Tech-Stack sozusagen entsteht, der dann sozusagen über sehr, sehr lange Zeit dann auch entsprechend aufgebaut werden kann, wo dann so Netzwerkeffekte entstehen und das dann eben, weil es Open Source ist, wiederum von anderen Leuten, zum Beispiel der Zivilgesellschaft, genutzt werden kann. Also sozusagen alles, was dann sozusagen in-house entwickelt wird, ist dann, sollte dann eben auch frei sein für alle, um es dann sozusagen auf dem eigenen, auf eigenen Servern, auf eigenen Maschinen dann wiederum laufen zu lassen.
Ist ja auch mittlerweile sogar bei der CDU angekommen. Gell? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die Free Software Foundation hat das ziemlich gefeiert, dass in Zukunft, wenn es Ausschreibungen gibt, dass die Open Source, also Technologie Open Source entwickelt werden muss.
Ah, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht, ja. Ja, genau, sowas fände ich dann zum Beispiel ziemlich wichtig. Eine andere Frage, also jetzt sind wir eigentlich so bei Ownership so ein bisschen, ne? Der Frage, die Technologie, die wir nutzen, wem gehört die eigentlich? Und Open Source ist ja nun, finde ich, doch durchaus eine interessante Form von Vergesellschaftung, kann man vielleicht sagen, ja. Von alles, was sozusagen Open Source ist, die Technologie, die Ideen, die da drin stecken, die konkreten Umsetzungen von Technologien, die gehören dann plötzlich allen Leuten, die sie einsetzen wollen zumindest.
Ja, ich meine, am Ende, ich weiß nicht, ich stecke da jetzt auch nicht so super tief in dem Technologischen, aber du brauchst dann halt auch die Ressourcen, um dir halt diesen Code nehmen zu können und um dann, also Chromium, es gibt ja Browser, die sind Open Source, aber wenn du halt nicht die Infrastruktur hast und die Ressourcen, die Entwickler, die du dafür brauchst, es halt zum Laufen zu bringen, dann bringt dir halt auch dieses Open Source teilweise nichts.
Also, genau, ja.
Also das ist nur so.
Genau, also man darf da nicht zu naiv rangehen, zu sagen, genau, so, oh, das ist jetzt alles frei, ja, und so, sondern klar, also auch Android ist ja eigentlich Open Source, aber man kann da eigentlich nicht mit viel anfangen, wenn man nicht irgendwie so die richtige Hardware dafür produziert und dann irgendwie Alternativen zu den Google-Produkten findet, die dann halt dort sehr, sehr tief implementiert sind und solche Sachen. Open Source kann halt auch schnell eine Mogelpackung sein. Aber deswegen bin ich ja auf Ownership. Und Ownership ist, gibt es ja zum Beispiel Trevor Pelgan von dem, nee, nicht Trevor Pelgan, sondern, wie heißt der denn nochmal? Trevor Schulz. Trevor Schulz, kennst du den auch? Der mit seiner Plattform Cooperatism ja versucht eigentlich so eine Art von genossenschaftlicher Ownership für Plattformen, also beispielsweise für so Ride-Hailing-Dienste wie Uber oder andere Sachen zu etablieren, lokal zu etablieren, das finde ich auch eine interessante Vision, oder?
Und der, kannst du es nochmal konkreter, der Ride-Hailing-Dienst, der gehört dann irgendwie allen Bürgern,
den Fahrern. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu organisieren. Man könnte das zum Beispiel auch unter der Beteiligung oder vielleicht sogar der kompletten Schirmherrschaft einer städtischen Regierung machen oder so etwas. Aber die Idee ist halt schon eine eigentlich schon eine Genossenschaft zu machen, also eine Cooperative, die dann eben von den Leuten betrieben und besessen wird und gesteuert wird, die dann eben selber die Arbeit dann halt machen, ne? Also zum Beispiel Leute von A nach B zu transportieren oder zu putzen oder Essen zu liefern.
So Modelle, wie sie vielleicht auch vor den großen Plattformen gegeben hat, bevor die gekommen sind, gesagt haben, so hier, wir bauen die Technologie und du bist dann einfach so der unterste Arbeiter, der selbstständig sein kann, so betonen sie das ja immer, dass man die Freiheit hat, aber also ich denke nur gerade an so Kollektivos, so Taxis in Städten, in den Städten in Zentralamerika, die vielleicht auch als Kooperativen organisiert sind. Oder im Fairtrade-Bereich gibt es das ja auch häufig, dass man so Kooperativen von Bauern hat.
Ich denke auch immer drüber nach, dass halt bevor es sozusagen Uber gab es die Mitfahrzentrale. Irgendwie, das war mal auch so ein, eigentlich am Anfang war das auch so ein, ja, ich will sagen, ja, allgemeinwert orientiertes Projekt, wo einfach gesagt wird, ach komm, trag doch einfach ein, wenn du von A nach B fahren willst, von Köln nach Berlin oder was weiß ich, und sag, du hast so und so viele Plätze, und dann kann man dann irgendwie klicken, ich will da mitfahren oder wie auch immer. Also ich habe das damals in so Anfang der 2000er habe ich sowas benutzt. Da war das teilweise komplett frei, also da haben dann Leute wirklich einfach gesagt, ach, ich fahre doch sowieso irgendwie, komm, steig ein irgendwie, dann bin ich nicht so einsam auf meiner Fahrt. So irgendwann fing das dann an, dass Leute angefangen haben, dann Geld dafür zuzunehmen, und dann hat man sich halt die Fahrtkosten geteilt, das war ja auch irgendwie fair. Und dann irgendwann kamen natürlich irgendwie Leute darauf, ah, da kann man ja Geld mitmachen. Ne? Oder zum Beispiel Couchsurfing ist halt auch eigentlich, vor Airbnb gab es ja dieses Couchsurfing, wo man dann halt so als Community, ich habe ein Sofa frei, komm doch irgendwie, penn da und muss nicht zahlen. Und dafür kann ich dann halt demnächst, wenn ich irgendwo hinfliege, irgendwie auf einer Couch pennen.
Aber bei der Mitfahrzentrale, ich überlege gerade, gab es da dann auch so den Dienstleister, also derjenige, der halt irgendwie dieses Repository oder dieses Register an Leuten, der die Leute koordiniert hat? Also war das eine Webseite? Oder
das war eine Webseite, damals? Genau. Das war eine Webseite.
Und die haben dann einen bestimmten Prozentsatz von was genommen? Oder,
ich glaube, das war am Anfang war das wirklich erstmal nur so, weil es war erstmal nur so eine Liste, wo man sich so eintragen konnte. Und ich glaube, irgendwann haben sie angefangen, irgendwie ein kleines Werbebanner einzubauen, weil das halt irgendwann gut lief so. Und dann irgendwann wurde das, glaube ich, dann aufgekauft von irgendeinem Unternehmen, das dann halt richtig versucht hat, dann irgendwie so das halt kommerziell zu machen, und dann irgendwie, dass man dann irgendwie Geld immer zahlen muss und dass dann irgendwie die dann einen bestimmten Share davon bekommen. Also man sieht ganz häufig, dass halt tatsächlich von den vielen Plattformunternehmen von heute gibt es sozusagen so eigentlich Vorreiter, die eben nicht kommerziell ausgerichtet waren. Ein gutes Beispiel ist noch zum Beispiel Craigslist. Ne? Craigslist wird ja immer noch von diesem Craig Newmark gemacht. Und der hat das halt auch relativ früh angefangen und hat das halt komplett als nicht kommerzielles Projekt gemacht und hat damit im Endeffekt den Kleinanzeigenmarkt von Zeitungen komplett in den Grund und Boden gewirtschaftet in den USA. Und macht das aber bis heute irgendwie sozusagen als Ein-Mann-Ding. Bis heute macht er das und niemand kann dann Geld verdienen.
Und er hat sogar, er ist auch Philanthrop, also er vergibt ganz viel Gelder an, ich weiß nicht, die neu gegründete Organisation von Julian Angwin, wie heißt sie nochmal, im Journalismus, investigativer Journalismus fördert er, also man sieht.
Aber er verdient auch Geld damit immer noch? Also vielleicht verdient er jetzt mittlerweile Geld mit
Craigslist? Also er muss irgendwann Geld verdient haben, ansonsten könnte er diese Philanthropie irgendwie nicht
aufrechterhalten. Wahrscheinlich macht dann ab und zu
aber
so
über Werbung.
Werbung
ja, ja, also ich glaube, Werbung ist es dann bei Craigslist, ja. Und ich meine, man sieht ja auch immer wieder, wie sich Leute dann so Modellen entziehen, ja? Also man kriegt ja Beispiel Treatwell. Oder also Treatwell hilft einem, so einen Friseur zu finden. Und klar, du kannst es dann immer über Treatwell buchen, weil es halt ein bisschen bequemer ist und du dann gleich mal so ein Kalender-Ding runterladen kannst. Der Friseur zahlt dann halt immer einen bestimmten Prozentsatz. Am Anfang bei Neukunden, habe ich jetzt gehört, sind sogar 30%. des Preises, der an die Plattform geht. Und dann versuchen natürlich Friseure, Friseurinnen in Berlin, dich natürlich immer einfach so in ihre Systeme aufzunehmen. Also schon den nächsten Termin zu vereinbaren, das nicht über die Plattform zu machen. Also da gibt es natürlich auch immer wieder kreative Wege, wie man dann wieder runterkommt, wegkommt von diesen Plattformen. Aber gerade jetzt bei so Ride-Pooling wie Uber oder Lyft, da gibt es halt wenig Alternativen, ja, leider.
Ja, mittlerweile, ne? Weil natürlich irgendwie dann, irgendwann wurden dann tatsächlich sozusagen die Kommerziellen haben dann irgendwann die Nicht-Kommerziellen so weggedrängt, habe ich das Gefühl.
Ja, es gab auch einen in New York, wo so mal dieses kooperative Modell versucht wurde. Ich habe leider vergessen, wie der heißt, aber es gab schon auch so Ansätze in den USA, dass man gesagt hat, so die Fahrer sind oder die Fahrerin sind Miteigentümer. Also wie ja auch bei den Technologieunternehmen, wo du dann Shares hast, auch als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin.
Das hört sich schon nach Cooperative an.
Genau, also da gab es, in New York gab es da was, aber ich habe leider vergessen. Also die gibt, weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Was man halt jetzt häufig sehen kann, ist, dass sich die Fahrerinnen, die Fahrer in so Gewerkschaften organisieren oder dass es da halt einen Push gibt zu besseren Arbeitsbedingungen. Und ich weiß nicht, auch Kalifornien, wo Uber oder so jetzt dann ihre ganzen Fahrer anstellen muss, weil die halt, die sind natürlich scheinselbstständig so, haha, ist nicht erlaubt, auch in Kalifornien. Und da greift dann halt auch der Staat durch, zum Glück, und guckt, dass die Leute vernünftig angestellt sind und auch ein paar Benefits kriegen.
Gut, also das heißt mit anderen Worten, in vielen dieser zukunftsorientierten Dinge, die man so denken kann, und ist dann schon auch der Staat halt eine Rolle. Also entweder als Betreiber oder Bewerkstelliger von einem Tech-Stack oder zum Beispiel beim Prototype Fund, wo er auch so eigentlich ja Gelder stellt, und andererseits aber auch regulierend, regelnd durchsetzend agiert.
Ja, also der kann eine Rolle haben. Ich sage nicht, dass er eine Rolle haben muss, aber das sind halt Systeme, in denen wir gerade leben. Und gerade wenn man jetzt nicht sich die Zukunft in, weiß ich nicht, 100 Jahren von jetzt ausmalt, dann ist es halt einfach eine Rahmenbedingung, in der man sich dann irgendwie versucht zu navigieren.
Ja.
Also ich sag nicht, dass es für immer und ewig so die Rolle sein muss, sondern auch, ich meine, wenn man sich anguckt, Staaten und dann halt digitale Rechte und so weiter oder Regulierung halt wirklich nur auf einzelne Länder überlegt, ist ja dann auch nicht wirklich, oft nicht richtig schlagkräftig, wenn man sich die großen Konzerne und Unternehmen anguckt, die halt global agieren.
Aber ich meine, Staaten oder sagen wir mal staatliche Strukturen, das muss ja nicht unbedingt gleich der Nationalstaat sein, das ist ja
genau,
auch sozusagen schon das Stadtteilbüro oder wie auch immer. Das sind ja im Endeffekt Institutionen, die schon in ihrem Kern eigentlich dafür angelegt sind, für das Gemeinwohl zu arbeiten.
Ja,
ne?
Ja.
Also das heißt, sollten sie jedenfalls sein. Ne? Und für mich, ich habe immer das Gefühl, dass gerade in der Politik, die ja eigentlich sozusagen die Steuerungsebene genau dieser Institution ist, dass da noch nicht wirklich angekommen ist, dass sie eigentlich sozusagen fürs Gemeinwohl da sind, beziehungsweise was das Gemeinwohl im Digitalen überhaupt bedeutet. Also, was ich halt meinte, irgendwie zum Beispiel zu sagen, wir setzen jetzt auf Open Source und wir bauen jetzt einen Open Source Stack, der für auch den Rest der Bevölkerung eine Menge Möglichkeiten bietet. Und wir setzen den Zukunftsvisionen der Tech-Konzerne und der Privatwirtschaft etwas entgegen, was kollaborativ ist, was mehr Leute in den Diskurs holt, das mehr Integration fördert. Das bleibt natürlich immer noch irgendwie in seinen Strukturen stecken. Also wir haben halt eben diese Schächtelchen, die in Schächtelchen stecken, wie der Nationalstaat, wo dann eben die Bundesländer drin stecken, wo dann eben die Städte drin stecken und die Gemeinden drin stecken. Und das heißt also sozusagen, es bleibt halt alles mal so auf so einer geografisch lokalen Ebene. Gleichzeitig denke ich aber, dass halt gerade durch Open Source und solche Strukturen halt auch darüber hinausgehen können. Also beispielsweise Deutschland oder vielleicht München oder wie auch immer, macht irgendwie einen Technologie-Stack, der dann halt eben in Barcelona, oder du hattest das Beispiel schon genannt, ne, irgendwie mit, wie heißt denn die Chidem,
Desidim.
Desidim, genau, mhm. Desidim, wo dann eben ein System in einer Stadt entwickelt wird und ja. dann in einer anderen Stadt genau. Benutzt werden
ja,
kann.
Ja.
Ne?
Das heißt, ich glaube, es gibt die Systeme teilweise auch schon, es gibt die Ideen, manchmal fehlt es halt noch so ein bisschen vielleicht an Übersetzern, Übersetzerinnen, an Menschen, die dann die Leute auch zusammenbringen. Also ja, ich glaube, wenn sich so ein Politiker, so eine Politikerin mit einem Open-Source-Entwickler unterhält, dann dauert es nicht 10 Jahre, bis man auf die Idee kommt, dass man vielleicht so einen Software-Stack braucht oder da irgendwie Unterstützung oder das mit Steuergeldern finanzieren muss. Also
genau, und dann kann man eben gleichzeitig lokal und global denken und agieren sozusagen ja. mit diesen Tools. Ne?
Ja. Ja. Und das in andere Länder tragen und da nicht so als wie im Kolonialismus daherkommen und sagen so, ja, hier ist unser Technologie-Stack, verwendet jetzt, kauft jetzt unsere Produkte und super, dass ihr den Desktop-Computer übersprungen habt, weil haha, mit dem entwickeln wir ja die ganze Technologie für eure Smartphones so. Das heißt, ihr seid schon mal irgendwie ausgeschlossen von der Entwicklung, sondern indem man eben offene Plattformen hat und dann halt auch sich Gedanken darüber macht, wie kann man denn Wissen, das in der Entwicklung von solchen Dingen steckt, auch transferieren. Also wie kann man, schon wieder ein englisches Wort, Capacity Building betreiben, Kapazitäten woanders aufbauen und andere Länder, andere Regionen einfach teilhaben lassen und mitmachen lassen am eigenen Fortschritt, an den eigenen Entwicklungen, anstatt da irgendwas hin zu importieren und zu sagen, so okay, ready to use und jetzt zahlt irgendwie eure Gebühren dafür. Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, da zu kollaborieren und zusammenarbeiten über Grenzen hinweg.
Total, ja. Und jetzt irgendwie, jetzt wo ich gerade noch total desillusioniert in dieses Gespräch reingekommen bin, fühle ich mich schon gleich viel besser jetzt. Also ich habe jetzt wirklich konkret irgendwie so jetzt nicht die Lösung und nicht die Zukunft, aber halt so ein Pfade, die für eine neue, schöne, bessere Zukunft irgendwie, die dahin führen können, die spüre ich jetzt so ein bisschen.
Sehr schön.
Dankeschön.
Danke dir auch.
Das war mein Gespräch mit Julia Kläuber und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand sehr, sehr schön, dass es ein sehr, sehr intensives Hin und Her gab und keine wirklich vorgefertigten Lösungen präsentiert wurde, sondern dass wir in einem Gespräch gemeinsam so Pfade ausprobiert haben und ausentwickelt haben. Und ich glaube, das entspricht auch genau dieser Art und Weise, wie eine gerechte Zukunft nur entstehen kann, dass man in einem Dialog, in einer Interaktion mit anderen zusammen im Hin- und Herschmeißen von Gedanken und Ideenversatzstücken zu einer positiven Zukunft kommt. Wie immer könnt ihr uns erreichen auf planetb.4000herz.de, Herz mit TZ. Und der Club ist außerdem sehr empfehlenswert, wenn ihr unser Podcast-Projekt wie auch andere Podcast-Projekte dieses Labels unterstützen wollt, dann könnt ihr auf club.4000herz.de eine Mitgliedschaft bekommen und bekommt dann die Folgen etwas früher und werbefrei immer sofort.
Werbung.
Ich habe eine neue Matratze gekauft.
Ich auch.
Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung?
Ich schon.
Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Hm?
Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro.
Nee.
Och. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz.